Jo, Technik läuft. Dann begrüße ich alle recht herzlich. Die eine oder andere Nase kenne ich ja schon. Einige kennen mich noch nicht. Ich kenne einige noch nicht. Also, mein Name ist Dr. Volkmar Sie. Jo, da einige immer noch wiederkommen zu mir, scheint das ja einigermaßen akzeptiert zu werden, was ich hier so treibe. Wir werden auch wieder gefilmt, weil ihr euch das im Internet bei der Fachschaft so gewünscht habt. Machen wir das wieder. Also ihr braucht dementsprechend nicht mitschreiben. Alles, was an der Tafel erscheint, erscheint irgendwie auch festgehalten, hoffe ich jedenfalls. Jo, ansonsten gibt es die Folien natürlich auch im Netz. Alles, was hier am Beamer erscheint, das gibt es dann auch wieder zum Nachlesen. Jo, was machen wir hier? Also das Erste, das habt ihr alle schon anscheinend kapiert. Vorlesung ist jetzt und dementsprechend nächste Woche und übernächste Woche und so. Zur Vorlesung gibt es eine Tafelübung, die ist immer am Donnerstag 14 bis 16 Uhr, beziehungsweise es gibt noch offiziell eine Tafelübung, eine Laborübung, die ist donnerstags davor. Jetzt werde ich nachher noch erzählen, die Laborübung, naja, die ist mehr so rechtlich, damit ihr noch ein paar ECTS dafür angerechnet kriegt, dass ihr relativ viel Übungen machen sollt, hoffentlich. Die mache ich allerdings eigentlich gar nicht hier in diesem Raum. Der ist zwar offiziell reserviert für uns, aber das ist mehr so on demand. Also ihr sollt letztendlich selber eine kleine CPU basteln. Wann ihr die bastelt, ist mir völlig wurscht. Und wenn ihr Fragen habt, kommt ihr vorbei. Hallo, reinspaziert. Also die Laborübung wird jetzt nicht als wir versammeln uns hier und treffen uns alle stattfinden, sondern dann, wenn ihr von mir Hilfe braucht, dann kommt er einfach vorbei. Soll heißen, dieser Termin, den gibt es zwar offiziell, aber inoffiziell ist er irgendwann. Soll heißen, wir können natürlich die oder die oder die oder so auch tauschen. Die Räume haben wir. Jetzt weiß ich nicht, einige hatten mir vorher schon eine E-Mail geschrieben, ich würde so gern kommen, aber dann habe ich keine Zeit. Du warst das, okay.
So viele Leute sind jetzt mit der Verlegung schwer.
Also wie gesagt, von den drei Terminen, wir brauchen nur zwei. Also einen können wir eigentlich streichen. Hallo. Okay, also welche zwei von den drei Terminen wollt ihr? Wer kann da nicht? Machen wir es mal so rum. Wer kann da nicht? Wer kann da nicht? Okay, dann streichen wir den Termin. Den. Okay, das passt dann auch mit dem, was ich eigentlich. Bist du der Einzige?
Noch eine Frage: Ich hätte noch zwei Leute, die gerne mitmachen würden, aber die könnten Donnerstag eben auch nicht. Und jetzt ausnahmsweise. Das ist eine Abfrage.
Die können da nicht.
Ja.
Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir streichen dann den Termin, der ist dann on demand, wenn ihr mich gerade braucht, dann kommt ihr einfach im Büro vorbei, dann machen wir das. Und dann sind halt die anderen zwei Termine, die Termine, wo wir uns hier treffen. Sage ich auch gleich dazu, es gibt keine Vorlesung, es gibt keine Tafelübung, es gibt ein hübsches Gemisch. Ja, ihr kennt das schon, ich erzähle euch was und wenn gerade Zeit ist für die passende Frage dazu, dann stelle ich die Frage und nicht die Frage, muss ich jetzt aufschieben, noch eine Stunde, weil erst dann ist die Übung, das ist Käse, das machen wir einfach hintereinander weg. Jo, also dann gibt es Dienstag den Termin um 10, Donnerstag um 14 Uhr. Ja, ich fange immer pünktlich an, wenn mich nicht gerade wieder der Fahrstuhl gefangen hält, dann bin ich pünktlich da. Ich hoffe, ihr dann auch. Jo, also wie gesagt, Vorlesung, Übung gemischt. Die Laborübung, also wie gesagt, ihr sollt irgendwie, wenn es geht, eine CPU basteln. In Gruppenarbeit. Das ist für einen Einzelnen, also ich will es jetzt keinen verbieten, wer möchte, kann das auch alleine machen. Aber die bei mir schon irgendwelche Übungen gemacht haben, die wissen, dass meine Übungen nicht so einfach sind. Also da muss man schon ein bisschen was tun. Und wenn man das auf drei Leute, Pi mal Daumen, aufteilt, das glaube ich besser. Drei Leute, ja, warum drei? Ich sage immer drei. Wenn es zu viele sind, naja, dann stehen da 10 Leute auf dem Zettel und 2 haben es gemacht. Ne? Kennen wir auch schon. Wenn ich da nur einzelne Leute draufschreibe, dann ist das ein bisschen viel Arbeit. Wenn ich 3 draufschreibe, naja, einer schmeißt auf halbem Weg das Handtuch, dann sind noch 2 über, dann passt die Sache. Also wenn ihr jetzt sagt, naja, sind nur noch 4 über oder so, dann könnt ihr das meinethalben auch zu viert machen. Wenn ihr zu zweit das unbedingt durchziehen wollt, könnt ihr es auch zu zweit, meinethalben auch alleine machen. Aber so 5 Leute oder so, nee, das wird man dann zu viel. Jo, das Ganze ist dann anrechenbar als 5 ECTS-Veranstaltungen. Das ist dann Vorlesung und Übung, also dieses Gemisch, was wir hier machen. Wer 7,5 ECTS haben will, der muss dann eben diese CPU bauen. In der Laborübung, einfach, wann man gerade Zeit hat, wenn man Hilfe braucht, einfach vorbeikommen. Jetzt weiß ich nicht, fragen wir gleich mal, wer peilt dann so die 7,5 an? Ohne jetzt Verpflichtung, dass das so sein muss am Ende. Ja, ne, das wäre ja gerade eine Gruppe vielleicht. Ja. Also, okay, ja, dann 2 Grüppchen. Das passt. Jo, gut, den Schein bzw. die Prüfung, die gibt es dann, ich weiß nicht, gibt es noch Leute mit Scheinen oder seid ihr inzwischen alle bei den Prüfungen angekommen? Ich vermute, inzwischen gibt es nur noch Prüflinge, oder? Okay, also das Ganze dann am Ende des Semesters, wie üblich, halbstündiges inquisitorisches Gespräch. Wann ihr das macht, ist mir im Prinzip wurscht. Also alles zwischen, ja, wann hört das Semester auf? Ich weiß gar nicht, Ende Juli, irgendwo da um den Dreh, zwischen Ende Juli und Anfang des nächsten Semesters, dazwischen könnt ihr euch irgendwas aussuchen. Nur nicht dann, wenn ich im Urlaub bin, also nicht im August. Also ihr könnt noch schnell vorher, wenn ihr wollt, oder ihr könnt dann halt nach dem August. Und wann ihr das macht, ist mir relativ egal. Wir haben es auch häufiger schon so gemacht, so mal kurz angerufen, hast du morgen Zeit? Ja, dann komme ich morgen zur Prüfung. Soll mir recht sein. Lernt ihr halt so lange, bis ihr es könnt, und dann meldet euch an. Jo, was machen wir hier? Also, das meiste oder vieles von dem, was wir hier machen, kennt ihr in irgendeiner Form schon. Also ich habe hier so hingeschrieben, ja, das gab es in GAH schon mal. Also übrigens, seid ihr alles Informatiker oder stammt ihr auch noch von irgendwo anders her? I&K, CE?
Ja,
sehr gutes Gemisch, okay. Also ein Teil haben die Informatiker schon in GAA, beziehungsweise, ich weiß nicht, wer schon, einige habe ich schon gehört, die waren auch in RA bei meinem Chef. Also so Teile wiederholen sich. Allerdings, was ich jetzt hier mache, wie es da oben steht, bis ins Detail. Also bisher habt ihr irgendwie so gehört, Pipelining ist gut, aber so unter der Haube, wie das funktioniert, wahrscheinlich nicht so wirklich, ne? Hier gucken wir uns das an, bis runter, bis zum allerletzten Transistor, wenn es sein muss. Und da kommen dann noch ein paar Details wahrscheinlich auch ans Licht, wo man dann hinterher sagt, ja, Pipelining ist schön, aber wie denn jetzt eigentlich? Ne? Ja, da gibt es dann halt so ein paar Details, wo man sagt, naja, so einfach ist das gar nicht. Jo, anfangen tun wir dann, also gerade eben habe ich gesagt, Transistor, naja, hauchzart drüber, wir fangen an bei Gattern, die aus 1, 2 Transistoren bestehen, also im Prinzip sind schon faktisch Transistoren. Aus den Gattern bauen wir Register, Multiplexer zusammen, dann haben wir so die Grundbausteine, aus den Grundbausteinen bauen wir dann die Rechenwerke. Die Rechenwerke basteln wir dann zusammen, also Addierer, Multiplizierer, Subtrahierer, was es alles gibt, da bauen wir die ALU draus. Dann haben wir eine ALU, naja, das ist schon sozusagen das größte Bauteil von einer Pipeline-Struktur. Was wir dann noch brauchen, sind irgendwie so zusätzlich irgendwie so Caches, Memory, Lese-, Schreibeinheiten. Die kleben wir dann zusammen zu einer Pipeline und haben damit dann praktisch eine CPU. Und aus 1, 2, 3 ganz vielen CPUs und ein paar Caches bauen wir uns dann noch irgendwelche Multiprozessoren auf.
Wie kommt der nächste Sache? Jetzt nochmal in die Runde. Hat leider nicht gepasst.
Sorry. Also wir fangen wirklich an unten bei den Transistoren und landen hinterher bei irgendwelchen Multiprozessor, Multicore, sonst wie CPUs. Und wirklich dann, also auch bei dem Multicore-CPU, werdet ihr hinterher noch den Transistor irgendwo so ganz unten durchschimmern sehen. Jo, was sollt ihr am Schluss können? Na, im Prinzip natürlich alles, jedenfalls theoretisch. Praktisch ist das ein bisschen heftig, also wenn man euch jetzt sagt, naja, ihr habt es euch jetzt kapiert, jetzt baut doch mal eine Multicore-CPU. Da wäre Intel wahrscheinlich ganz glücklich, wenn man solche Leute so fertig von der Uni hinschicken könnte. Aber das ist natürlich ein bisschen heftig, also ein bisschen sehr heftig. Deshalb sage ich, naja, machen wir mal ein Core, das ist schon nicht ohne. Werdet ihr noch merken, da werdet ihr noch etliche schlaflose Nächte haben. Die ihr jetzt natürlich nicht als Transistor-Schaltbild oder so malen sollt. Das ist, also solche Schaltbilder, die kriegt ihr in einer Tafel mit Mini-Stift, würde das vielleicht gerade so ausreichen als Schaltplan. Das ist viel zu umfangreich. Wir machen es hier mit VHDL. Gleich die Frage dazu, wer hat eigentlich schon mal VHDL was gehört, gemacht? Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir schon die meisten zumindest, die sich da so einigermaßen zurechtfinden. Also beschreiben wollen wir das Ganze mit VHDL und allerdings mit einem Mini-Subset von VHDL, nämlich ein Subset, was man letztendlich auch einem Synthetisierer geben kann, Knöpfchen drücken kann und dann purzelt hinterher so ein, beispielsweise ein ASIC oder sowas raus. Ja, insofern auch für die zwei, die sich jetzt nicht gemeldet haben, also wenn ihr VHDL noch nicht kennt, von der Sprache braucht ihr ungefähr so viel, weil den Rest kann ein Synthesierer sowieso nicht. Also das Zeug kann so viel, braucht in der Praxis praktisch niemand. Ja, und das bisschen, was man da braucht, das können wir hier noch in einer Übung so nebenbei mal machen. Jo, also ihr sollt eine CPU bauen in dieser Laborübung, beziehungsweise wenn ihr dann nur die 5 ETCS haben wollt, naja, dann müsst ihr sozusagen gedanklich das Ding bauen, ihr braucht da nichts abzugeben. Jo, was ihr kriegt, ist letztendlich das, so eine Beschreibung von der CPU, was die CPU können soll, also sie soll eine Handvoll Instruktionen kennen, das sind jetzt nicht viele und das sind auch nicht die schwierigsten, aber schon das, was heutzutage eine moderne CPU so kann. Ihr kriegt von mir eine Beschreibung von dem Bus, an dem die CPU arbeiten soll. Also die kann ja jetzt nicht im luftleeren Raum irgendwas rechnen, sondern sie soll sich ja aus dem Speicher, den ihr von uns kriegt, ne? Also hier so das sozusagen das Motherboard, wo ihr eure CPU reinstecken sollt, das kriegt ihr und interagiert halt über den Bus. Und dann könnt ihr euch aus dem ROM Instruktionen holen, die ihr dann irgendwie durch die Mangel drehen sollt und ausführen sollt. Jo, das soll dann eine kleine CPU werden, also was die genau kann, das kommt noch. Jo, wer Lust hat, kann natürlich jetzt versuchen, also da haben einige letztes Jahr sich fürchterlich Mühe gegeben, also die haben da auch versucht, den allerletzten Takt noch irgendwie rauszukitzeln. Die wollten immer noch einen Tick schneller werden. Und wir hatten eine Gruppe, die hat gemeint, naja, ach, so schnell muss man nicht sein, aber wir wollen Strom sparen, soll heißen, wir bauen die kleinste CPU und die haben danach versucht, auch den allerletzten Transistor noch wieder zu sparen. Also da haben sich einige fürchterlich reingehängt. Also die 7,5 ECTS, das war noch sehr unter Wert verkauft. Also die hätten da auch 20 ECTS oder so verdient. Ja. Jo, aber freiwillig. Wer Lust hat, kann man es hinterher mal vergleichen. Jo, was kriegt ihr von mir? So ihr dann braucht. Ich werde ein bisschen mit euch VHDL machen, einfach, na gut, die meisten können es schon, dann machen wir das, wie machen wir das am dümmsten? Also alle, die natürlich schon VHDL kennen, die sitzen dann doof rum und langweilen sich. Dann gebe ich euch irgendwann mal, wer jetzt sagt, dass er gerne kommen möchte, der darf auch das sich gerne nochmal anhören, keine Frage. Aber ich, so einige kenne ich schon hier, die kennen das wahrscheinlich schon besser als ich. Die werden sich wahrscheinlich nur langweilen. Also da sage ich euch irgendwann mal einen Termin, da machen wir dann VHDL an dem Tag und wer dann VHDL eh schon kann, kann dann zum Baggerweiher fahren. Oder Jo, also VHDL, ich erzähle euch ein bisschen was über die Sprache, ein bisschen was über den Compiler, den ich euch vorschlage. Also es ist wirklich nur ein Vorschlag, also GHDL, ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist so ein GNU, also ist in dieser Compiler-Suite mit dem GCC zusammen, da gibt es auch einen VHDL-Compiler. Das ist nicht der schönste, aber der hat den Vorteil, er ist unter Linux überall kostenlos verfügbar, also zum Beispiel auch am Zipool. Wer jetzt irgendwie zu Hause oder vielleicht auch hier im Lehrstuhl schon Zugriff auf was Besseres, Schöneres hat oder schon was anderes Gewohntes, kann gerne was anderes nehmen. VHDL ist der Standard und der Compiler sollte den ja eigentlich nur umsetzen. Ne? Also welchen Compiler ihr nehmt, ist mir dann wurscht. Simulator genauso, also da gibt es auch den freien Simulator, der beim GHDL dabei ist. Visualisierungstools, wo man sich dann eben angucken kann, welches Signal welchen Wert zu welchem Zeitpunkt hat. Da gibt es dann das GTK Wave dazu zum Angucken. Wer jetzt ein Synopsis, ein, keine Ahnung was, benutzen möchte, kann das natürlich gerne tun. Jo, das meiste, was ich euch an Hilfe gebe, ist natürlich hier für die CPU. Da werden wir uns viele, viele, viele Stunden mit beschäftigen. Jo, und dann ganz am Schluss, da gucken wir dann auch mal, oder ja, hier Synthese, das mache ich so ein bisschen mit dem VHDL zusammen. VHDL, habe ich gesagt, ist eine riesige Sprache. Da haben sie sich fürchterlich ausgetobt. Braucht alles kein Mensch. Warum muss ich Dateien öffnen können und all so ein Zeugs, wenn ich eine CPU simulieren will? Das macht nicht wirklich Sinn. Kann man dementsprechend natürlich auch nicht synthetisieren. Was soll jetzt das ASIC tun, wenn ich da hinschreibe, öffne der Datei? Das geht hinten und vorne nicht. Ne? Also sozusagen zur Sprache VHDL gebe ich dann ein paar Hinweise, wie man sowas synthetisieren kann. Und wenn ihr das verstanden habt, dann wisst ihr natürlich auch, ja, was von VHDL darf ich denn überhaupt benutzen, dass ich es hinterher synthetisieren kann. Jo, gut, und wenn wir uns über die CPU unterhalten, dann wissen wir im Prinzip natürlich auch, was die CPU können soll. Und wir wissen auch, was die einzelnen Abschnitte der CPU können sollen. Das hilft dann natürlich beim Testen. Dann müsst ihr nicht die ganze CPU als Ganzes zusammenbauen und dann geht nicht. Ja, und nun, ne? Dass eine CPU am Anfang nicht gehen wird, da gehe ich mal sehr von aus. Meine hat jedenfalls auch nie funktioniert. Dann muss man sie halt erstmal wieder aufdröseln, die einzelnen Teile von der Pipeline sich angucken und für jedes Einzelteil mal ein kleines Testbatch schreiben und dieses kleine Einzelteil mal testen. Und erst wenn die Einzelteile funktionieren, dann mal alle zusammenkleben und also, gucken wir uns noch ein paar Sachen an. Jo, also die Folien, die gibt's. Das, was an der Tafel erscheint, das nimmt der freundliche Herr da hinten auf. Das erscheint also auch irgendwo. Wenn es soweit ist, dann sagt ihr mir Bescheid, wo es runterzuladen ist. Ich weiß es nämlich im Moment noch nicht. Okay. Jo, und ansonsten gibt es noch Hinweise, also einmal für VHDL, da gibt es einen ganz netten Online-Kurs. Das ist so ein relativ kleiner, schnuckliger Kurs, der erzählt nicht arg viel. Da ist eigentlich genau das, was wir so brauchen. Es gibt noch so Trainingskurse, da kann man sich dann noch auslassen, ob es braucht, weiß ich nicht. Ja, und hier zu den Tools, die wir haben, GHDL bzw. GTK Wave, da gibt es halt die entsprechenden Tutorials im Netz. Ich werde es euch mal kurz zeigen, im Zusammenhang mit VHDL, also da muss man nicht viel können, das ist relativ einleuchtend. Jo, ansonsten gibt es noch Bücher, es gibt natürlich auch noch mehr Bücher. Ja. Irgendwann hat man mir mal gesagt, ich soll welche hinschreiben. Hinterher haben dann alle gesagt, nur gebraucht habe ich es aber eigentlich doch nicht. Also mein Tipp, um Gottes Willen, jetzt nicht losrennen und die Dinger kaufen oder so. Guckt vielleicht mal in der Bibliothek rein. Aber wenn ihr hier richtig mitmacht, dann braucht ihr die eigentlich auch nicht. Jo, also wir sind hier eine relativ kleine Gruppe. Wer Fragen hat, der fragt, ne? Gibt es Fragen? Ja.
Wenn ich mal nicht kann, Muss ich mich jedes Mal hier antragen?
Um Gottes Willen, nee.
Okay.
Dann,
ich möchte euch ein, zwei Mal fehlen.
Dann liegst du krank im Bett und liest dir, guckst dir das Video an und gut ist.
Okay.
Also, hinterher kommt eine Prüfung, da kommst du nicht drum rum. Wenn du da fehlst, hast Pech gehabt. Wenn du die 7,5 ECDS haben willst, dann musst du in der Gruppe die CPU abgeben. Das sind die zwei Bedingungen, um den Schein, die Prüfung zu kriegen. Alles andere ist, euren Namen kenne ich eh nicht. Irgendwann kenne ich eure Gesichter und per E-Mail meldet ihr euch an, dann kenne ich die Namen. Dann weiß ich aber noch nicht, wie es zusammengehört. Und bei der Prüfung, da kriege ich dann das erste Mal mit, ah, der sieht so aus und hat den Namen und das reicht. Jo, okay, also einmal kurz die Aufgabenstellung. Ich werde da ziemlich schnell drüber gehen. Das ist jetzt nur so, dass ihr so einen Anhalt habt, was ungefähr auf euch zukommt. Es ist auf den Folien sehr viel ausführlicher. Einfach, wenn ihr dann anfangt zu bauen, dass ihr dann nachgucken könnt, ja, welche Instruktionen soll ich da implementieren. Müsst euch das jetzt nicht auswendig merken. Ne? Das steht dann halt alles auf den Folien drauf. Jo, also ihr sollt mit VHDL eine CPU bauen, die, ja, ihr sollt sie halt reinstecken in dieses gegebene Motherboard und auf dem Motherboard ist ein kleiner ROM-Baustein drauf und in dem ROM-Baustein sind halt kleine Testprogramme und die Testprogramme, die müssen halt richtig ausgeführt werden. Ihr könnt das eine oder andere kleine Testprogramm von mir kriegen, allerdings eigentlich erst ein bisschen später. Ne? Ihr sollt schon selber erstmal euch, das gehört so ein bisschen zum Thema dazu, euch Gedanken machen, wie könnt ihr euer Zeugs testen. Und wenn ihr es dann getestet habt, dann drückt ihr es mal mir in die Hand und dann sage ich, naja, die Instruktion, die tut aber noch nicht. Dann könnt ihr nochmal selber drüber nachdenken und hinterher geht es dann einmal richtig durch den Test durch. Jo, was soll das für eine CPU sein? Soll eine RISC-CPU sein, also Reduced Instruction Set. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn ihr eine kleine Anzahl von Instruktionen hinkriegt, dann ist es im Prinzip nur eine Fleißfrage, dann auch noch mehr Instruktionen zu implementieren. Das geht aber hier nicht um Fleiß, sondern hier geht es darum, dass ihr es kapiert und zeigt, dass ihr es kapiert habt. Also reicht es auch eine Handvoll Instruktionen und gut ist. Allerdings muss man dazu sagen, es ist alles dabei, was man so für eine Mini-CPU auch wirklich braucht. Also da kann man schon mit rechnen, Programme schreiben, geht schon. Jo, das Ganze ist Load Store. Werden wir auch noch sehen, warum das so sein muss. Also anders geht es schon fast nicht. Es ist 3 Adresscode, also auch schon was Besseres. Ihr kennt das, was weiß ich, addiere A und B und schreibt nach C. Das sind A, B, C, das sind 3 Werte. Also das ist schon der bessere Typ CPU, ne? Nicht addiere A zu B dazu, dann wären es nur 2 Parameter. Ja, ihr sollt das Ganze bauen mit Pipelining, soll letztendlich dazu führen, dass die CPU in der Lage ist, mit jedem Takt eine Instruktion auszuführen. Also nicht erst im ersten Takt die Instruktion holen, drüber nachdenken, im zweiten Takt auch die Register mal auslesen, im dritten Takt mal drüber nachdenken, im vierten Takt mal rechnen. Nee, also mit jedem Takt soll Instruktionen holen, Instruktionen dekodieren, Instruktionen ausführen, Ergebnisse schreiben, alles mit einem Takt soll es erledigt sein. Jo, das Ding soll kriegen 32 Register mit 32 Bit. Da kann Intel zum Teil nur von träumen. 14 verschiedene Rechenbefehle, also plus, minus, verunden, verodern, Shiften, solche Geschichten. Eine gewisse Sprunglogik soll drin sein, also bedingte Sprünge, unbedingte Sprünge. Also es sind letztendlich 3 Bedingungsbits, die wir haben. Carry, Bit, gesetzt oder gelöscht. Vorzeichen, Bit, gelöscht oder gesetzt. Oder Zero Flag, gesetzt oder gelöscht. Das sind 3 Flags, gibt 6 Möglichkeiten. Und es gibt natürlich noch den unbedingten Sprung, dann sind wir bei 7. Allerdings bei der Logik ist es sogar so, dass man auch mit bedingten Sprüngen Unterprogramme aufrufen kann. Das ist noch so ein extra Bit. Das sind sozusagen 14 verschiedene Sprungbefehle, 7 Sprünge und 7 Unterprogrammaufrufe. Jo, es sind alles 32-Bit-Daten, alles 32-Bit-Befehle. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. So Intel und Co., die kennen ja Byte-Verarbeitung, Word-Verarbeitung, Long, Quad-Word. Da muss man die ganzen Plus-Minus-Mal-Geteilt-Befehle nicht nur einmal implementieren, sondern einmal für 8-Bit, einmal für 16. Ne? Viel einfacher. Jo, wir müssen basteln. Das muss, da kommt ja nicht drum rum. Code und Daten, First-Level-Caches. Ohne das geht Pipelining nicht. Werden wir noch sehen. Und wenn ihr wollt, müsst ihr nicht noch einen gemeinsamen Second-Level-Cache. Ihr werdet allerdings merken, wenn ihr natürlich einen Cache modelliert habt, dann könnt ihr den einfach nochmal instanzieren und dann habt ihr auch einen Second-Level-Cache. Ne? Das ist in der Modellierung natürlich schön einfach. Einfach nochmal hinschreiben, fertig. In der Hardware, wenn man sie wirklich bauen will, dann muss man entsprechend Platz haben und so. Das geht eventuell dann nicht so einfach. Jo, weglassen könnt ihr alles, was eine CPU so ein bisschen arg kompliziert macht. Also beispielsweise Segmentierung. Braucht heutzutage eh kein Mensch mehr. Paging könnt ihr weglassen. Wir werden uns allerdings hier in der Übung darum kümmern, wie Paging funktioniert und wie man Paging bauen könnte. Müsst ihr es jetzt allerdings da nicht einbauen. Das Paging einbauen wäre gar nicht so schwierig. Also eine kleine MMU zu bauen, das ist, was weiß ich, eine DIN A4-Seite, VHDL. Das ist nur sehr schwierig, sowas zu testen. Wenn ihr beim MMU-Zeugs irgendwas falsch macht, dann rennt die CPU los. Aber sie führt natürlich nicht die Instruktionen aus, die sie soll, sondern irgendetwas. Und wenn ihr dann irgendwann mal aus Versehen eine falsche Page am Wickeln habt, dann rennt die CPU erstmal schön los und sie rennt und rennt und irgendwann rennt sie weiter, aber sie rennt plötzlich ganz woanders, als ihr das erwartet. Und dann steht ihr mitten im Wald und keine Ahnung, wie ihr da hingekommen seid. Und das gilt natürlich für mich auch, wenn ich hinterher bewerten soll, ist eure Arbeit gut oder nicht, wie teste ich das? Das ist sehr aufwendig. Das habe ich gesagt, lassen wir uns mal weg. Jo, und das dritte, was wir hier weglassen, sind die Geschichten mit Interrupt, Exceptions und System Calls. Da werden wir uns auch darüber unterhalten, wie das eigentlich funktioniert in der CPU. Allerdings bauen müsst ihr das dann halt nicht. Auch das ist wieder relativ schwer zu testen, weil die Interrupts natürlich immer irgendwann mal kommen und nicht dann, wenn man sie gerne hätte. Und man müsste sie eigentlich nach jeder beliebigen Instruktion mal testen. Und nicht nur nach speziellen oder so, dann ist das mit dem Testen einfach viel zu aufwendig. Jo, so könnten so Programmchen aussehen, die von der CPU auszuführen sein sollen. Also wie man hier sieht, so der typische 3-Adresscode. Addiere die Konstante 1 zum Register 3 dazu und speichere das Ergebnis wieder im Register 3. Ja, also wer das jetzt nicht auf Anhieb lesen kann, kein Problem. Wir machen auch noch so eine Assembler-Code-Crash-Veranstaltung. Ja, also relativ straightforward. Wer sich so ein bisschen mit Assembler-Programmierung auskennt und die GNU-Syntax kennt, also das ist nach dem GNU-C-Compiler oder GNU-Assembler angelehnt, Dollarzeichen ist eine Konstante, Prozentzeichen ist ein Register. Dann kann man es relativ gut lesen. Also hier die Klammern noch, Register indirekt, die Adressierung, ne, beim Load und beim Store. Jo. Genaueres machen wir noch. Ja, Register, 32 Stück mit Spezialbedeutung zum Teil. Ne, also man muss irgendwie hier so die Rückkehradresse sicher merken bei Unterprogrammen auf dem Rückkehradresse halt nach R2. Irgendwie brauchen wir eine Art von Stackpointer und wir brauchen auch noch die Konstante 0. Das ist so eine Spezialität häufig von irgendwelchen RISC-Prozessoren. Da gibt es ein Register. Das heißt immer Register, ne? Also wird genauso benummert wie die anderen Register auch. Nur, dass da immer eine 0 drin steht. Das klingt jetzt erstmal blöd. Wieso dann 0? Kann ich da auch die Konstante 0 nehmen? Ja, es ist häufig einfach, wenn ich nämlich beispielsweise, wie kriege ich die Zahl 13 in ein Register? Na gut, entweder habe ich eine Move-Instruktion oder eine Load-Instruktion irgendwelcher Art Oder man kann sagen, ich habe eine Addition und eine 0. Dann addiere ich halt die 0 und die 13 und schreibe es in ein Register. Dann habe ich meine 13 da drin. Also deshalb kann man diese 0 immer ganz gut gebrauchen. Jo, wofür die Register gebraucht werden, also das ist jetzt mehr so für die Testprogramme, dass man sich so ungefähr im Klaren ist, welche Register wofür gebraucht werden. Wie schaut das Motherboard aus? Ja, Motherboard, wie gesagt, Adressen sind alle 32 Bit. Dann haben wir einen ROM-Baustein, der fängt bei 0 an, bei den Adressen. Und wir haben einen ganz speziellen ROM-Baustein, der ist nämlich genauso groß, wie mein Testprogramm groß ist. Das ist mal ganz praktisch, egal wie groß ich mein Testprogramm schreibe, passt. Dann haben wir einen RAM-Baustein, also das ist sozusagen die untere Hälfte des Adressraums. Die obere Hälfte des Adressraums ist dann ein RAM-Baustein. Der RAM-Baustein in diesem Falle ist 4K groß. Das ist natürlich jetzt ziemlich. Gut, das Ding ist konfigurierbar. Ihr könnt auch sagen, ihr hättet gerne 4 GB. Naja, dann könnt ihr schon mal beim Rechenzentrum anfragen, wann ihr denn den großen Server benutzen dürft zum Simulieren. Ihr müsst den ganzen Kram simulieren, ne? Das ist das Problem. Ihr werdet noch merken, die Simulation, die dauert. Und bis man jetzt mal 4K vollgeschrieben hat, das dauert möglicherweise auch schon mal so eine Minute oder so. Also jetzt 4 GB, ne, dann könnt ihr ein halbes Jahr warten, bis das überhaupt mal vollgeschrieben ist. Das bringt nichts. Jo, alle Befehle sind 32 Bit. Das ist eine feine Sache, wenn ihr euch das mal vergleicht mit Intel und Co., die immer 8-Bit-Befehle, 16-Bit-Befehle, 24-Bit-Befehle, 32-Bit-Befehle. Da weiß man mal gar nicht, wie viel aus dem Speicher muss ich jetzt lesen überhaupt, bevor ich den ganzen Befehl beieinander habe. Das ist hier sehr viel schöner. Ich hole die nächsten 32-Bit und fertig. Und auch da, die zu dekodieren, ist relativ einfach. Wir nehmen einfach die obersten 6-Bit. Das sind 64 mögliche Kombinationen und das sind genau unsere 64 Befehle, die wir haben und fertig. Und die restlichen, was sind es dann noch? 26 Bit, das sind einfach die Parameter. Ja, die Parameter, je nachdem, was für ein Befehl das ist, sind es entweder zum Beispiel 3 5-Bit-Werte, das sind nämlich 3 Registernummern. Dann heißt es eben ja, die 6-Bit sagen, das ist ein Additionsbefehl und die 3 5-Bit-Werte sagen, die 3 Nummern von den 3 zu addierenden Registern. Oder ein 26-Bit-Wert, das ist beispielsweise bei Sprüngen, beim unbedingten Sprung, naja, zu der Adresse soll er hinspringen. Also, wie genau das kodiert ist, das steht jetzt auf den Folien danach. Also, wir haben einen NOP-Befehl, wir haben einen Load, Store, In, Out, mit ein paar Beispielen dabei, wie es kodiert ist. Hier die ganzen Sprünge. Also haben einen Jump not equal, Jump carry clear, carry set greater equal oder kleiner. Da oben steht reserved. Ihr dürft jetzt mal raten, was er da wohl tut. Also reserved heißt ja, das steht ja bei Intel und Co., steht das ständig irgendwo im Manual drin, ne? Irgendwelche Kombinationen von Bits, die sind reserviert, nicht dokumentiert. Nichtsdestotrotz wird die CPU natürlich was tun, in dem Moment, wo sie so einen Code ausführen soll. Ja, und hier ist immer so nach dem Motto, ja, wenn das Vorzeichen gesetzt ist, dann springe ich. Wenn es nicht gesetzt ist, springe ich. Wenn Carry gesetzt ist, springe ich. Wenn Carry nicht gesetzt ist, springe ich. Wenn gleich springe ich, wenn nicht gleich springe ich. Hier springe ich. Wenn die Bedingung für den nicht erfüllt ist, ja, das ist sozusagen ein NOP-Befehl. Jo, das Ganze gibt es dann relativ. Also ich kann zu einer bestimmten Adresse springen oder ich kann als Inhalt hier einen Registerwert haben, dann springe ich dahin zu der Adresse, die in dem Register steht. Ein paar Beispiele dabei, das sind die Arithmetikbefehle, die ihr da implementieren sollt. Addition ist klar, Addition mit Carry, mit Überlauf ist klar, Subtraktion, Subtraktion mit Borrow-Bit ist klar und oder XOR, denke ich mal, sind auch alle geläufig. Wenn irgendwas unklar ist, immer ne, einfach oder gar nicht melden, einfach fragen. Dann haben wir hier so ein Rotate mit Carry nach rechts, das Ganze nach links, Rotate ohne Carry nach rechts, nach links, Shiften nach rechts, Shiften nach links, arithmetische Shiften nach rechts und Reserved. Kann man noch irgendwie wieder was basteln, wenn man will. Also, wenn man das, also man braucht den Shift-Arithmetik links, der würde ja da eigentlich der Logik nach stehen, den braucht man halt nicht. Weil das der gleiche ist mit von der Logik her wie dieser Shift-Left-Befehl. Ja, und das Ganze mit entweder mit 3 Registerwerten oder mit einem Immediate-Wert und 2 Registern. Ja, die ganzen Beispiele und so. Jo. Gut, dann soll das ganze Ding an einem Bus angeschlossen werden. In diesem Fall einem 333 MHz Bus. Ja, da wird der ein oder andere vielleicht sagen, so langsam. Ne, 333 MHz, das ist so 1995 bis 2000, da um den Dreh waren die Taktraten etwa so groß. Ich kann euch das auch gerne hochdrehen, kein Problem, das ist eine Config-Variable. Euer Problem wird nur sein, mit der Taktgeschwindigkeit überhaupt mitzukommen. Ne, er muss, eure CPU, wie gesagt, soll in einem Takt eine Instruktion abarbeiten. Wenn ihr das schneller schafft, dann könnt ihr den Wert auch hochdrehen, keine Frage. Aber schaut mal, dass ihr das mit 333 MHz überhaupt hinkriegt. Das ist nicht ohne. Jo, was haben wir noch? Wir haben natürlich eine Reset-Leitung, die ist eine Weile 0 und danach also 1. Adressleitung, Datenleitung, dann haben wir so dieses typische Memory-Read, Memory-Write, IO-Read, IO-Write. 4 so Kontrollleitungen, die immer genau dann 1 sind, wenn so ein Zyklus durchgeführt werden soll. Also wenn die CPU was lesen will, dann ist die Leitung 1. Wenn sie was schreiben will, die. Wenn sie von I.O. was lesen oder schreiben will, dann ist halt die oder die Leitung auf 1. Alle anderen dann jeweils 0. Das ist so der einfachste Bus. Entspricht in etwa dem alten ISA-Bus. Mit ein paar Änderungen in Richtung PCI-Bus. Jo, wieder zu lesen und zu schreiben ist. Jo, jetzt kommt der wichtigste Spruch. Macht, was ihr wollt. Also das ist was, was ich euch so vorgebe. Wenn ihr euch dran haltet, dann könnt ihr natürlich meine Testprogramme nehmen. Ihr könnt von mir relativ schnell Hilfestellung kriegen. Wenn ihr der Meinung seid, ach so ein blöder ISA-Bus, nö, ich will jetzt das Ding wirklich für einen PCI-Bus bauen, baut es halt für einen PCI-Bus, da habe ich kein Problem mit. Wenn ihr meint, 14 Befehle, 14 Rechenbefehle, ach, ich brauche noch eine Floating-Point-Sinus-Berechnung, dann dürft ihr die da gerne mit einbauen, habe ich kein Problem damit. Mir wichtig ist eigentlich nur, ihr sollt es verstanden haben und ihr sollt mir zeigen, dass ihr es verstanden habt. Wie ihr das macht, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich gebe euch was vor, dann ist das Ganze ein bisschen einfacher. Wenn ihr da irgendwelchen Ehrgeiz entwickelt, ich will euch da nicht bremsen. Jo, dann kommt der schöne Spruch dazu, ne? Erzähl es mir und ich werde es vergessen. Zeig es mir, ich werde einen Teil davon behalten. Ja, lass es mich selbst tun, dann habe ich es begriffen. In dem Sinne lasse ich euch dann das auch tun. Fragen? Erstmal keine, die kommen, wenn ihr es machen müsst. Ne? Jo, gut, dann verschwenden wir keine Zeit, fangen wir an. Also, womit ich hier anfangen möchte, ist letztendlich die ALU. Wir bauen uns eine Arithmetik-Logik-Unit. Die Idee ist, ja, was muss so ein Ding können? Ich möchte Parameter reinstecken und hinten soll ein Ergebnis rauskommen. Zusätzlich zu dem, dass ich Parameter reinstecke, muss ich natürlich auch noch als Parameter mit reinstecken, was er dann machen soll. Ja? Also auch hier, die Operation ist ein Parameter für die Alu. Das vergessen die meisten irgendwie, immer wenn sie mir was erzählen sollen über eine Alu, dann kommt immer, ja, da gehen zwei Parameter rein und da hinten kommt ein Ergebnis und ein Carry und was weiß ich was raus, aber dass sie überhaupt erstmal sagen müssen, was sie von dem Ding überhaupt wollen, das vergessen häufig Leute. Jo, wie gehen die Werte rein? Logischerweise, wir machen alles binär. Eine Ausnahme werde ich euch nachher noch oder demnächst noch zeigen. Da kodieren wir es nicht binär, aber im Wesentlichen natürlich alles binär. Seit Zuse ist irgendwie alles binär kodiert. Hat man sich darauf geeinigt, das geht am einfachsten. Jo, was stecken wir rein? Wir stecken letztendlich zwei Operanden rein und die haben eine bestimmte Breite. Hier steht jetzt Maschinenwortbreite. Was ist denn das jetzt? Da streiten sich auch die Gelehrten. Was würdet ihr als Maschinenwortbreite bezeichnen? Das ist eine Definition, eine der möglichen. Also was kann ich mit einer Instruktion aus dem Speicher in meine CPU holen? Wer hat noch eine Definition?
Breite eines Datenregisters.
Das wäre noch eine Definition. Ja, da steht letztendlich noch die dritte, ne, was die ALU mit einem Schritt verarbeiten kann. Ja, die drei findet ihr in der Literatur und alle drei sind fast richtig. Es gibt nämlich immer wieder Ausnahmen. Also es gibt CPUs, die können zwar, sagen wir mal, 16-Bit-Worte verarbeiten, können aber aus dem Speicher nur 8-Bit-Worte holen. Typisches Beispiel ist ein alter 8088 im IBM PC. Der hat zwar einen Datenbus mit 8-Bit, kann aber 16-Bit verarbeiten. Und die Register sind auch 16-Bit groß. Also da passen die drei nicht zusammen. Und es gibt auch andere, die können zwar viele Breite, viele Bits aus dem Speicher holen, können sie aber nicht am Stück verarbeiten. Also insofern Maschinenwortbreite, muss man sich immer darüber unterhalten, welche Breite meinst du denn jetzt eigentlich? Die vom Register, die von der ALU oder die vom Speicherbus? Also Speicherbus, der ist heutzutage meistens sehr viel breiter als beispielsweise die ALU. Ich will meine Caches füllen, da hole ich mir ganz viel am Stück, aber um Gottes Willen, das kann ich nicht am Stück in meine ALU stecken. Schön wäre es, aber geht nicht. Jo, das Ganze ist ein, also die ganze ALU ist letztendlich ein Schaltnetz. Warum betone ich Netz? Was ist der Unterschied? Oder was gibt es anstatt eines Netzes noch? Ein Schaltwerk. Und was ist der Unterschied?
Ich glaube, ein Schaltnetz konnte speichern, hatte Speicherzentren, oder?
Gerade umgekehrt, aber das war der Unterschied, genau. Also ein Schaltnetz hat keine speichernden Elemente drin, sondern wirklich, wenn die Inputs reingehen, kommt unten der zu dem Input passende Output raus. Und da wird nichts gespeichert. Okay, eine ALU in diesem Sinne, die rechnet eben nur, die speichert nichts. Dass wir natürlich das, was wir da ausrechnen wollen, nicht wegschmeißen wollen, sondern irgendwo speichern wollen, das ist klar. Aber die Speicherelemente, die liegen jetzt außerhalb der ALU. Jo, und was wir dann haben, sind letztendlich die ganzen Rechenwerke. Denkt euch aus, was ihr rechnen wollt, spielt im Prinzip keine Rolle. Ihr braucht ganz, ganz viele Rechenwerke für alles, was ihr rechnen wollt. Die müssen alle rein in die ALU. Und die Idee ist dann, ich stecke oben zwei Parameter rein und dann kann der Addierer rechnen. Gleichzeitig kann der Subtrahierer rechnen, gleichzeitig kann der Multiplizierer rechnen, gleichzeitig kann. Alle Rechenwerke können gleichzeitig ihre Operation durchführen. Aber wir wollten doch jetzt nur addieren. Naja, der Witz der Sache ist sozusagen, naja, unten drunter, unter all diesen Rechenwerken, haben wir einen Multiplexer. Und dem sagen wir, wir hätten gern das Additionsergebnis. Und dann gibt der uns das Additionsergebnis und alle anderen Ergebnisse weg damit. Muss das so sein?
Ja, von dem Idee muss ich das sagen.
Also wenn man das nochmal hinmacht, oder habe ich doch noch irgendwo eine Grafik? Irgendwo später. Sehr viel später. Da. Also die Idee, wir stecken da oben zwei Operanden rein und zum Beispiel verunten die zwei, verodern die zwei, rotieren die zwei, addieren die zwei, multiplizieren die zwei und haben jetzt hier ganz viele Ergebnisse. Haben jetzt einen Multiplexer und mit der Operation wählen wir jetzt aus, welchen von diesen vielen Eingängen wir letztendlich als Ergebnis unten kriegen wollen. Und du sagst, naja, können wir ja auch einen D-Multiplexer nehmen. Wo willst du den einbauen?
Direkt vor den Operationen, die quasi ausgeführt werden sollen. Und dann
also das. Ist jetzt so die Struktur, ne? Du würdest jetzt gerne sozusagen den Eingang aufdröseln, also den gemeinsamen Bus hier wegnehmen und jetzt hier einen. Jetzt gehen da die zwei Inputs rein und der verteilt es auf die. Das ist irgendwo, denkt man sich so. Denken sich die meisten so. Wer denkt anders? Okay, also können wir erstmal uns vielleicht darauf einigen, so funktioniert es. Das Ding hat einen Nachteil. Strom. Ne? Alle rechnen und von, also wenn ich eine gute CPU habe, habe ich da, keine Ahnung, 30 Rechenwerke. 30 Rechenwerke brauchen so richtig schön Strom und dann sage ich, ach, ihr 29 habt zwar schön gerechnet, aber brauchen wir nicht. Hätte natürlich was, man könnte diese 29 irgendwie mal stille halten und einrechnen lassen. So, das war jetzt der Vorschlag. So. Geht das? Okay, also den da unten brauchen wir trotzdem.
Ja, gut, wenn wir den sowieso brauchen, dann haben wir halt zusätzliche Zeit, die wir brauchen oben, weil zusätzlich die Gatter durchlaufen
müssen. Also, du hast ja auch schon richtig gesagt, wir haben einen Zusatzbauteil, was wir ja vorher nicht gebraucht haben, was natürlich auch schon wieder Strom braucht und so wie du richtig sagst, brauchen natürlich auch Zeit. Ne? Also bis jetzt die Elektronen da durch sind, das dauert dann auch wieder eine Pikosekunde oder so. Das ist immer schon unschön. Aber heutzutage Green IT und so, da würde man ja vielleicht die eine oder andere Pikosekunde spendieren, wenn man hinterher dann den Stromverbrauch auf ein 30stel resultieren könnte. Das hätte ja was, ne? Durchaus. Wenn mein Akku 30 mal so lange halten würde, statt eine Stunde 30 Stunden, dann würde ich die eine oder andere Pikosekunde durchaus investieren. Die Frage ist, wird der Stromverbrauch wirklich weniger?
Ja, ich meine, mit diesen ganzen Schaltnetzen, da fließt ja eigentlich nie wirklich Strom. Das ist ja
Ja.
Das heißt, der Verlustanteil ist vielleicht so oder so da, egal ob ich jetzt gerade rechne mit diesem Netz oder nicht.
Also da leuchten schon so zwei Ideen durch. Das eine ist, solange hier nicht geschaltet wird, fließt da ja auch kein Strom. Also wenn, was weiß ich, hier irgendeine Leitung auf 0 ist, sie ist vorher 0, sie ist nach dem Rechnen 0, dann sind da keine Elektronen rein, da sind keine Elektronen raus, es ist kein Strom geflossen, dann haben wir auch keinen gebraucht. Also insofern, wenn Leitungen nicht schalten, fließt kein Strom. Wenn allerdings natürlich jetzt die alle hier groß rechnen, dann werden sich vermutlich natürlich die Ausgänge irgendwie auch ändern und dementsprechend Strom produziert werden, Stromverbrauch. Jo, wie schaut es jetzt aber aus? Das Problem ist ja, irgendwas muss ich natürlich dem Ding schon sagen. Entweder eine 0 oder eine 1. Nicht rechnen kann ich ihm nicht sagen. Ich kann ihm hochohmig sagen, aber hochohmig heißt, na, dann nehmen wir die Schwingungen, die wir vom Radiosender kriegen und nutzen die zum Rechnen. Also wenn ich ihm nicht eine 0 oder 1 gebe, dann nimmt er sich irgendwas, was als Streusignal in der Umgebung ist. Das hilft auch nicht so wirklich. Dann rechnet er mit 50 Hertz Netzfrequenz oder so.
Ja, das ist immerhin noch besser.
Jo, also Nullen oder Einsen produzieren im Prinzip alle das gleiche Problem. Ich kann ihm immer eine 0 sagen. Dann addiert, sagen wir mal, das ist der Addierer. Dann addiert der Addierer immer Nullen und produziert unten immer Nullen.
Wer schaltet nicht um, wenn man dann die Null dran ist?
Wenn es die Null hier oben bleibt, dann könnte das eventuell was bringen.
Aber wir haben jetzt ein Schaltnetz und deswegen können wir die Null nicht speichern. Ja, aber die Null kannst du mal erzeugen.
Wir können natürlich sagen, sagen wir mal, das hier ist ein OR, das ist ein AND. Wenn jetzt 1000 Additionen nacheinander kommen, dann kann ich natürlich das Oder und das Und hier immer auf 0 halten. Wenn hier oben signalisiert wird Plus, dann schalte ich die dahin und alle anderen schalte ich auf 0. Das kann ich ja machen. Dann würden die zwei dauerhaft, oder was heißt dauerhaft, für die Dauer, wo hier die ganze Zeit addiert wird, würden die Nullen kriegen. Würden immer die Nullen verodern, kommen Nullen raus. Würden die Nullen verunten, kommen Nullen raus. Dann wären hier unten statisch, naja, eine Zeit lang Nullen. Würde ein bisschen was helfen. Das Dumme ist natürlich, der Addierer ist der, den wir meistens brauchen. Und das ist das Bauteil, werden wir noch sehen, was ungefähr 95% der gesamten Bauteile hier braucht. Wir brauchen den Addierer, werden wir sehen, zum Beispiel, um den Programmcounter hochzuzählen. Wir brauchen den Addierer, um bei Register indirekt mit Offset den Offset drauf zu addieren. Wir brauchen den Addierer, um Daten zu addieren, soll ja mal vorkommen. Wir brauchen den Addierer, da steht es schon, den Addierer kann man, wenn man es geschickt macht, auch zum Subtrahieren benutzen. Wir brauchen den Addierer, kann man sich nachher auch noch überlegen, zum Beispiel auch bei der Multiplikation. Ne? Bei der Multiplikation, da addiert man ja auch immer so häppchenweise was drauf. Ja, soll heißen, im Wesentlichen wird von der ganzen Konstruktion, werden wir dahinter noch sehen, immer die Addition gebraucht. Und die Addition, das ist, wenn man sich alle Bauteile zusammen anguckt, naja, wahrscheinlich so 90% der Alu. Jetzt kann ich den Rest ausschalten. Das kostet mich aber natürlich hier oben noch einen Baustein, der auch Strom verbraucht. Also viel gewonnen habe ich nicht. Und das nächste Problem, ihr habt zwar richtig gesagt, Stromfluss heißt, naja, wenn sich aus einer 0 das Ganze in eine 1 wandelt oder umgekehrt, dann müssen Elektronen in die Leitung rein oder wieder raus. Leider ist es heutzutage so, dass dieser Stromfluss gar nicht mehr so viel ausmacht. Die Bauteile sind einfach so klein geworden, die Transistoren, die haben schon Leckströme. Da sind nämlich zwischen Basis, Kollektor, Emitter, oder geht. Spannung, das sind nur noch wenige Atomlagen und da fließt immer ein bisschen Strom. Und dieser Strom ist heutzutage schon, also jedenfalls bei den schnelleren CPUs, mehr als dieser Umschaltstrom. Und die Transistoren, die stecken natürlich in dem UND und dem ODER und dem sonst wie Gatter immer drin und die brauchen immer Strom. Wenn ich natürlich hier noch was dazu zubaue, dann braucht das Ding auch immer noch ein bisschen extra Strom. Jo, also die Idee ist prinzipiell okay. Man kann sie auch mal nutzen, allerdings nur bei der richtigen CPU sozusagen. Die darf nicht zu schnell sein, weil sonst haben wir natürlich immer Umschaltfrequenzen. Das zweite ist, sie darf sowieso schon nicht viel Strom brauchen, weil wenn die Leckströme schon hoch sind, dann ist es eigentlich schon wurscht. Also gibt es noch ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass das was bringt. Da hinten sehe ich einen skeptischen Blick.
Ach nee, also
okay.
Ich könnte auch den AND-OR auch einen Stromdecken und keinen Multiplexer vorstellen. Also, weil dann sind die stromlos und tun den Ausgang nicht treiben.
Ja. Da werden wir im Kapitel Strom, Sparmodi und so nochmal drauf kommen. Bauteile ausschalten geht praktisch nicht. Es geht nur im Sinne von, die nächste halbe Stunde brauche ich das Teil nicht. Das Problem ist, wenn du dem ganzen Bauteil den Strom wegnimmst, dann dauert es einen kleinen Augenblick, bis das Bauteil wieder einsatzbereit ist, um die nächste Rechnung zu machen. Und bis da entsprechend wieder alle Transistoren in ihrem eingeschwungenen Zustand sind, das dauert so lange, da ist schon 20 Mal eine ODER-Instruktion in der Zwischenzeit durchgegangen, die ich nicht rechnen konnte. Das gilt jetzt nicht nur für die einzelnen Bauteile hier, das gilt im Prinzip auch für eine CPU. Eine CPU kann ich nicht einfach mal so ein paar Takte ausschalten. Ich kann sie runtertakten, das geht. Ich kann sie mal für, was weiß ich, so, wenn ich hier so beim Laptop diesen Knöpfchen-Dings da drücke, dann kann ich mal, was weiß ich, den Speicherinhalt auf Platte und dann kann ich die CPU ausschalten. Und wenn ich das Knöpfchen wieder drücke, dann kann ich die wieder anschalten, muss dann allerdings nach dem Anschalten, was weiß ich, eine halbe Sekunde warten, bis sie wieder einsatzbereit ist und dann kann es weitergehen. Aber eine halbe Sekunde, das können wir hier nicht brauchen, ne? Die Instruktionen hier, die kommen im Gigahertz-Takt. So, grober Daumen. Jo, also so in etwa soll das werden, das Teil, unser Alu. Also, das Ding da oben können wir mal so im Hinterkopf behalten, kann man machen. Kann sich vielleicht lohnen, da muss man genauer drüber nachdenken. Von der Logik her brauchen wir es nicht. Und insofern, ich ziehe mich immer gerne auf den Standpunkt zurück, wir sind hier Informatiker, wir designen eine CPU. Wie das Ding letztendlich in CMOS, Gallium, Arsenid, keine Ahnung, hinterher gefertigt wird. Da drüben ist so ein schönes weiß-gelbes Hochhaus, euer Problem. Ne? Also die würden von uns sozusagen ein VHDL kriegen, mach mal. Und dann sollen die sich überlegen, welchen Transistor an welcher Stelle, ob das jetzt ein großer Transistor sein muss, weil da hängen ja viele Eingänge dran, die viel Strom ziehen. Also muss ein großer Transistor sein, kleiner Transistor, schneller, dicker, dünner. Die machen das schon. Ne? Also wir designen das nur von der Logik her, dass das von der Logik her funktioniert. Wie dick Leiterbahnen sein müssen und so, das machen wir hier überhaupt nicht. Jo, und von der Logik her kann man das Ding dann ja auch weglassen. Jo, jetzt bauen wir die einzelnen Rechenwerke mal. Gut, ganz einfach zu bauen sind die UND- und ODER-Dinger. UND- und ODER heißt, immer pärchenweise das Bit von dem einen Operanden, das Bit vom anderen Operanden, das jeweils gleiche Bit, in ein UND-Gatter und hinten kommt ein Ergebnis raus. Die nächsten zwei Bit pärchenweise, nächsten zwei, nächsten zwei, nächsten zwei, beim ODER genauso, sind halt dann ODER-Gatter. Die einzige Ausnahme sozusagen in der ALU ist der NOT-Befehl oder die NOT-Operation. Die hat halt bloß einen Input. Der zweite Input, ja, weg damit. Ne? Man kann mir irgendwas sagen, aber bei dem Rechnen ignorieren wir den. Letztendlich geht das rein und hier dicker Bubble am Ende. Also wird nicht umgerechnet, sondern nur invertiert und fertig. Also die drei Operationen, trivial. Die andere mit XOR, die habe ich schon gar nicht hingemalt. XOR natürlich im Prinzip genauso. Jo, da kann man sagen, die Dinger sind, einmal drüber nachdenken, abgehakt, fertig. Die sind einfach. Also wenn wir hier eine Datenbusbreite oder eine Wortbreite haben mit 32 Bit, dann brauchen wir halt 32 UND-Gatter. 32 ODER-Gatter, 32 XOR-Gatter, 32 NOT-Gatter. Wenn man sich so vorstellt, Intel hat zurzeit irgendwie so und so viele Milliarden Gatter in ihren CPUs. Vergesst es, völlig wurscht. Also die Instruktionen oder die Operationen, die sind trivial. Die werden noch trivialer. Die Shift-Operationen bzw. Rotieren-Operationen. Shiften heißt, ja, also sagen wir mal hier, fangen wir mal im obersten an. Shift Left heißt, das nullte Bit am Eingang wird das erste Bit beim Ausgang. Das erste wird das zweite, dritte und so weiter. Ja, dann fehlt uns hinten eins, ne? Weil das minus erste haben wir nicht als Input. Ja, irgendeinen sinnigen Wert muss es kriegen, kriegt den Wert 0. Wird einfach 0 hinten dran geklebt. Naja, und aus dem sechsten wird das siebte und das siebte geht über den Jordan. Oder, bessere Variante, wir speichern es im Carry-Bit. Übertrag, allerdings jetzt nicht speichern im Sinne von, was weiß ich, da gibt es irgendwie ein speicherndes Element, sondern die ALU berechnet es nur. Wie es berechnet werden kann, steht da, ne? Einfach Leitung ziehen, fertig. Also Shift-Operation noch einfacher als verunten, verodern, wir brauchen noch nicht einmal ein einziges Bauteil. Gut, das war jetzt nach links, das Ganze nach rechts, so ähnlich. Ne, einfach die Pfeile in die andere Richtung. Gut, dann wird aus dem nullten Bit das Carry und umgekehrt auf der anderen Seite das oberste Bit wird dann halt 0. Wofür brauchen wir die Dinger denn überhaupt? Ich meine, ist ja zwar schön, kostet nichts, das zu berechnen, aber wenn es auch nichts bringt, dann hilft es auch nichts. Genau. Also das ist die Multiplikation mit 2, das ist die Division durch 2, allerdings, was ist mit dem Rest? Naja, das ist der Rest, ne? Carry-Bit ist dann der Rest bei der Division durch 2. Und was ist hier bei der Multiplikation mit 2, das Carry-Bit? Einerseits kann man sagen, das ist sozusagen das achte Bit, schlicht und ergreifend. Die ALU berechnet mal aus 8 Input-Bits 0 bis 7, berechnet es halt 9 Output-Bits 0 bis 8. Was hinterher, was von dem, was berechnet wurde, gespeichert wird, ist noch eine andere Geschichte. Machen wir noch. Also, hast recht, das sind jetzt Shift-Befehle mit genau ein nach links oder ein nach rechts. Jo, vorhin habe ich euch irgendwie die Liste gezeigt, was unsere kleine CPU können soll. Da war so ein Shift-Right, so ein Shift-Left dabei und auch so ein Arithmetik-Rechts-Shift. Wo ist da der Unterschied? Naja, der Unterschied besteht nur ganz hier vorne. Das oberste Bit wird nicht auf 0 gesetzt, sondern das oberste Bit wird verdoppelt. Macht das Sinn?
Wenn ich Vorzeichen auf der Zahl habe, dann geht das Vorzeichen verdoppelt.
Ja, also sagen wir mal, wir haben hier die Zahl, keine Ahnung, 10 und shiften sie um eine Stelle, dann wird aus der 10 eine 5. Passt. Normalerweise ist allerdings natürlich das siebte Bit das Vorzeichen-Bit, also hier im Beispiel immer 7-Bit oder 8-Bit, 0 bis 7. Das oberste Bit ist häufig natürlich das Vorzeichen. Und wenn ich das Vorzeichen jetzt um ein nach rechts schiebe und eine 0 hinschreibe, dann ist aus dem Minuszeichen plötzlich eine 2 hoch 6 geworden, eine 64, und das Ganze ist plötzlich positiv. Aus der minus 128 wird dann plötzlich eine plus 64, wenn ich sie halbiere. Das ist nicht ganz richtig. Da kann man dann sagen, okay, dann kann man auch das Vorzeichen natürlich behalten und den Rest entsprechend shiften. Jo, jetzt muss man sich einfach als Programmierer letztendlich überlegen, ist das, was ich da halbieren will, ist das eine vorzeichenbehaftete Zahl oder eine ohne Vorzeichen? Wenn es natürlich eine ohne Vorzeichen ist, dann darf ich natürlich den vorderen Bit nicht verdoppeln. Das würde auch wieder keinen Sinn machen. Dementsprechend die Instruktion nehme ich für vorzeichenlose Zahlen, die Instruktion für vorzeichenbehaftete Zahlen. Jo, jetzt haben wir vorhin gesehen, jetzt in der Liste Shift, also das wird immer als logisches Shiften bezeichnet, nach links, logisches nach rechts, arithmetisches Shiften, nach rechts. Und wie sieht jetzt das Arithmetische nach links aus? Das fehlt ja jetzt hier auf der Liste. Ne? Wie shifte ich jetzt vorzeichenbehaftete Zahlen nach links? Ja, also du sagst so wie das logische Shiften. Gut, bei den hinteren Bits sicherlich kein Problem. Was ist allerdings hier, wenn ich jetzt eine vorzeichenbehaftete Zahl habe und die, ja, dann ist doch das Vorzeichen weg.
Ja, ich meine, die Zahlen werden ja in Zweierkomponenten gespeichert und nicht mit einem Vorzeichen.
Genau. Soll heißen, wenn ich eine, sagen wir mal, kleine negative Zahl habe, dann sind die alle Bits hier vorne sind 1. Und hinten kommen irgendwann mal ein paar Nullen von der kleinen Zahl. Und wenn ich die shifte, ist das kein Problem, dass eine 1 verschwindet, es kommt eine weitere 1 nach. Wenn ich eine betragsmäßig große negative Zahl shifte, naja, dann steht hier eine 1, weil negativ, und hier steht aber schon eine 0, weil es eine relativ große Zahl ist. Dann kann es mir passieren, dann wird aus der betragsmäßig großen negativen Zahl eine positive Zahl. Das will ich aber nicht.
Es hilft aber nichts, weil es halt dann ein Überlauf gewesen. Man hat ja mal 2 genommen, könnte ja größer werden.
Ja, das ist einfach, steckt in der Natur der Sache. Wenn ich eine zu große Zahl mit 2 multipliziere, dann passt sie halt nicht mehr rein irgendwann in das Register oder ins Rechenwerk oder. Ne? Dementsprechend, also die ALU berechnet eben aus Bit 0 bis 7, berechnet sie Bit 0 bis 8. Es kommt ein Bit dazu. Also die ALU macht noch keinen Fehler, die rechnet noch richtig. Das Vorzeichen ist ja nicht weg, es steckt halt jetzt im Carry-Bit. Ja, aber im Register hinterher ist trotzdem weg, ne? Weil im Register speichern tue ich ja nur wieder die, in diesem Falle 8-Bit, und das Carry landet irgendwo in so einem Flex-Register. Dann ist die Zahl aber doch wieder kaputt. So, ist er halt. Das ist letztendlich dann Aufgabe der Informatiker, dafür zu sorgen, dass bei der Rechnerei nicht zu große Zahlen auftreten. Probiert es mal aus in Java. Wenn ihr in Java, was weiß ich, die minus 128 als Byte abspeichert und die mit 2 multipliziert, dann habt ihr keine minus 122, nicht minus 256, sondern habt ihr 0. Minus 128 mal 2 ist 0. Ist doch logisch. Ne? Also da muss man, also man könnte es machen, man kann natürlich auch die Shift Arithmetic Left Operation definieren, aber die sieht dann halt genauso aus, geht einfach nicht besser. Jo, die Frage habt ihr gerade beantwortet. Jo, jetzt kommt noch ein bisschen Rotiererei. Also rotieren heißt, so ähnlich wie beim Shiften gerade eben, aus dem 0-Bit wird das erste, aus dem ersten das zweite und so weiter. Und jetzt mit dem Unterschied zum Shiften, das siebte, was ja jetzt beim letzten Mal hinten rausgeputzelt ist, das landet nicht im Carry, sondern das landet stattdessen wieder im 0-Bit. Und das kann man einmal nach links machen und natürlich auch nach rechts. Braucht man sowas? Ich meine, kostet nichts, ne? Sind bloß ein paar eine Handvoll Leitungen. Kein einziges elektronisches Bauteil, was wir da brauchen. Also von daher kann man es leicht einbauen. Naja, kostet doch was. Was kostet es denn?
Befehl. Also muss halt irgendwie kodiert
werden. Befehl müssen wir kodieren, ja. Das kostet auch noch mehr. Genau, ne? Wir haben hier, was weiß ich, ein Rechenwerk mehr. Dann brauchen wir auch entsprechend einen Eingang an unserem Multiplexer mehr. Also insofern kosten auch die Operationen, die erstmal so aussehen, als würden sie gar nichts kosten, die kosten hier unten im Multiplexer was, gegebenenfalls noch bei der Instruktionsdekodierung. Also ganz umsonst nicht. Jetzt natürlich die Frage dann, brauchen wir es dann? Ja, so Checksum-Berechnung, da wird immer irgendwas rotiert und ver-x-ordert und so. Naja, ziemlich esoterischer Fall, ne? Habt ihr schon mal CRC-Checksums in euren Programmen berechnet? Ja, okay. Du bist E-Techniker. Nein? Die E-Techniker, die machen natürlich sowas immer, oder so ein Ethernet-Controller oder so, der braucht sowas auch. Ja, Netzwerkpäckchen gepackt. Netzwerkpäckchen gepackt, okay, da brauchen wir auch eine CRC-Checksum am Ende. Jo, ansonsten, ja, es gibt so Algorithmen, beispielsweise bei der Multiplikation. Bei der Multiplikation muss ich mir praktisch der Reihe nach die einzelnen Bits angucken und immer wenn ein Bit gesetzt ist, dann muss ich den zweiten Operanden drauf addieren und entsprechend ein bisschen shiften und immer ein Bit kontrollieren. Und das eine Bit kontrollieren von einem Wort. Das kann man natürlich schön machen. Ich gucke mir immer das oberste an, das ist das Vorzeichen. Dafür gibt es die entsprechenden Branch if negativ oder Branch if positive oder so Befehle. Naja, und dann kann ich es um 1 shiften und dann ist das nächste Bit sozusagen mein Vorzeichen. Und dann kann ich darauf wieder testen. Und das kann ich dann so oft machen, also in diesem Falle 8-mal machen. Dann habe ich die 8 Bits durchgetestet und wenn ich sie durchgetestet habe, dann ist das Wort wieder in Ordnung. Dann ist mein Operand nicht kaputt. Kann man brauchen, naja, auch so ein bisschen esoterisch. Also den Befehl, beispielsweise bei Intel gibt es den, ich glaube, außer Intel, also der Intel-Welt, kenne ich aber auch sonst keinen Prozessor, der sowas hat. Da kommen wir noch drauf, also nicht den Rotate, sondern den Rotate Through Carry. Das ist ein Unterschied. Den braucht man schon sehr viel häufiger. Können wir gleich überlegen, warum. Also, was heißt Rotate Through Carry? Heißt, naja, so ähnlich wie gerade eben, Shift. Das, was als oberstes rausfliegt, landet im Carry. Und das, was unten fehlt, ne, das unterste Bit, das kommt aus dem Carry. Und wo ist jetzt die Rotation? Da ist doch gar keine Rotation mehr da. Naja, sozusagen. Genau, ne? Also das Carry-Bit, das landet dann sozusagen da wieder, also die Schleife geht dann einmal außen rum. Ist ja jetzt allerdings dann kein 9-Bit, kein 8-Bit-Rotieren mehr, sondern ein 9-Bit-Rotieren. Gut, und das Ganze links rum und rechts rum. Jetzt behaupte ich, die Dinger braucht man sehr viel häufiger. Und die, glaube ich, hat auch der ARM-Prozessor dann. Gut, natürlich so ähnlich wie gerade eben. Man kann damit die einzelnen Bits durchprüfen. Kein Problem. Und woher kann man es noch brauchen?
Vielleicht, wenn man zwei andere nicht mehr reinpassen, die Maschine braucht
Genau. Also man kann beispielsweise anfangen mit einem Shift links. Das hatten wir gerade eben. Dann landet das hier im Carry und hinten kommt eine 0 dazu. Das könnte mein erster Schritt sein. Und jetzt könnte ich sozusagen, wenn mein Wort größer ist, dann kann ich das, was bei dem einen rauspurzelt, also wenn das hier das siebte Bit war, dann ist es beim Ergebnis erst einmal im Carry. Und wenn ich danach so ein Rotate mache, dann ist es das achte Bit von meinem Gesamtwort. Und aus dem achten wird das neunte, aus dem neunten wird das zehnte und so weiter. Also ich kann damit mit einem Shift Left gefolgt von einem Rotate Left oder mehreren Rotate Lefts kann ich auch größere Zahlen links shiften. Größere Zahlen im Sinne von, was weiß ich, wenn ich nur einen kleinen 8-Bit-Mikrocontroller habe, kann ich damit 16-Bit-Zahlen mit 2 multiplizieren. Oder wenn ich dann einen großen Prozessor mit 32-Bit-Zahlen habe, kann ich damit eine 64-Bit-Zahl oder eine 128-Bit-Zahl mit 2 multiplizieren. Wer braucht sowas? Wer braucht denn 128-Bit-Zahlen? Naja, die Kryptologen, ne? Ihr kennt irgendwie so 1024-Bit RSA-Key und solche Geschichten. Das sind halt lange ganze Zahlen, die man auch letztendlich verarbeiten muss. Multiplizieren, dividieren und so weiter. Also damit kann man sich solche Geschichten zusammenbauen. Anderes Beispiel ist, wenn ich beispielsweise den gesamten Bildschirminhalt, das sind einzelne Pünktchen, schwarz-weiß sagen wir mal, wenn ich die um ein Pixel verschieben will, dann kann ich praktisch die, also das wäre jetzt ein links schieben, wenn ich dann die ersten 8 Pixel kann ich um ein Bit verschieben, dann purzelt ein Pixel raus und das eine Pixel kann ich wieder mit den nächsten 8 Pixeln zusammen auch wieder um ein schieben. Dann kann ich den Bildschirminhalt insgesamt zeilenweise um ein Pixel verschieben. Wir gucken uns nachher noch an, dass es eben nicht nur um ein Pixel geht, sondern gegebenenfalls auch um 50 Pixel oder so. Also die Dinger, die werden sehr intensiv gebraucht, also beispielsweise in der Kryptographie, da brauchen wir die ganz intensiv, die Dinger. Und da geht auch nichts anderes, ne? Also wenn ich irgendwie längere Zahlen haben will, ja, hilft nichts. Jo, das habe ich euch schon gefragt. Jo, jetzt habe ich immer gesagt, wir brauchen hier die einzelnen Rechenwerke und am Ende einen Multiplexer. Die Frage, wie bauen wir denn jetzt einen Multiplexer? Jetzt gehen wir es mal einzeln durch. Wie soll der Multiplexer arbeiten? Dann letztendlich habe ich zwei Inputs, A und B, und einen Output. Und ich habe so eine Select-Leitung, mit der ich auswählen kann, im Falle von, wenn es eine 0 ist, dann möchte ich den Wert von A auf den Ausgang schalten. Wenn das S 1 ist, dann möchte ich das B auf den Ausgang. So, links seht ihr die Wertetabelle. Jetzt hätte ich von euch gerne eine Schaltung. So, jetzt nochmal für alle zum Mitdenken. Also, zwei Unkörper.
Genau, dann sozusagen also Eingang A und B halt in jeweils 1. Dann selecten beide, aber bei einem negiert, also da muss auch ein Laufzeit sein. Genau, und halt dahinter.
Das ist richtig. Und jetzt nochmal für alle zum Mitdenken. Was ist die Idee? Also die Idee ist folgende. Der Ausgang soll A sein, wenn S nicht gesetzt ist. Also nicht S und A, dann soll hier eine 1 rauskommen. Also A und nicht S, dann kommt am Ende 0 raus, eine 1 raus. Oder umgekehrt B und S. Ne? Also wenn S auf 1 ist, machen wir es hier. Also der Teil, wenn S 1 ist, dann soll genau die hinteren Werte rauskommen. Naja, wenn ich das miteinander verunde, dann sieht man, kommt immer genau der Wert raus. Hier oben gerade umgekehrt, wenn ich das Ganze miteinander verode, dann habe ich diese zwei Fälle miteinander verknüpft. Jo, schick. Hilft das was? Reicht uns das? Ein paar mehr, ne? Wie viel brauchen wir denn da? Also, sagen wir mal, wir wollen diese 32-Bit-CPU bauen. Dann sind das hier 32-Bit, das sind 32-Bit, das sind 32-Bit, das sind 32-Bit. Ich hatte vorhin gesagt, wir bauen 14 arithmetische Operationen. Ja, ne? Dann sind das 14 mal 32 Eingänge. Ja, kann man hinschreiben, kein Problem. Wenn man es bauen soll, dann wird das vielleicht schon eher zum Problem, weil dann sind das verdammt viele Eingänge. Unten sind es 32 Ausgänge. Wie viele Eingänge sind es hier? Ja, also es könnten 14 Leitungen sein, oder? Warum 4?
Wenn man mit 4 Leitungen 16 unterschiedliche Zustände
durchführt. Genau, dann könnte man die 14 damit darstellen. Wir werden uns gleich mal angucken, welche Lösung denn jetzt die bessere, einfachere, überhaupt mögliche ist. Also wir haben hier so Größenordnung 400 Eingänge. Hier haben wir jetzt mal Draht 3. Also irgendwie müssen wir das Ding noch ein bisschen erweitern, ein klein bisschen. Wie können wir jetzt daraus einen Multiplexer bauen, der jetzt, sagen wir mal, zwischen 4 Eingängen unterscheidet? Dann haben wir halt nicht mehr einen Select-Eingang, sondern dann haben wir ja, entweder 4 oder 2. Können wir uns mal überlegen, was günstiger ist. Überlegen wir uns erstmal, wie könnte man daraus jetzt überhaupt erstmal ein Ding bauen mit 4 Eingängen?
Select-Eingänge oder?
Ja, 4 Dateneingänge.
Ja, 3 Multiplexer, schaltet 2 zwischen den beiden Eingängen und Multiplexer nochmal zwischen den Ausgängen von den ersten 2.
Okay, also Vorschlag, wir machen da einen Kasten draus. Das ist unser Multiplexer, ne? Also im Prinzip das Bildchen da. Da brauche ich nicht mal alles hinmalen, sondern ich male jetzt nur noch diese Kästen. Da haben wir jetzt hier 2 Eingänge und einen Ausgang. Das Ganze hast du gesagt noch einmal. Und zwischen den 2 multiplexen wir noch einmal. Jo, jetzt müssen wir den Multiplexer schalten. Den Multiplexer schalten, den Multiplexer schalten. Also, sagen wir mal, das ist mein S-Eingang. Jetzt hattest du vorhin gesagt, da brauchen wir 2 Eingänge. Du hast gesagt, wir brauchen 4. Dummerweise haben wir jetzt 3. Passt jetzt irgendwie nicht, ne? Ja. Du sagst, wir können die einfach so zusammenschalten. Geht das? So, kann man es mal überlegen. Was passiert, wenn jetzt, sagen wir mal, hier eine 0 und da eine 0 ist? Ja, das kann man sich mal überlegen. 0, wie war das hier? Wenn Select 0 ist, dann kommt der Eingang A auf den Ausgang. Also, wenn wir hier unser AB haben, AB, AB, wobei, das müssen wir ja natürlich dann irgendwie A0, B0, A1, B1 nennen. Ne? Jo, wenn jetzt hier 0 und 0 anliegt, was kommt dann hinten raus? Der wird hier ein A0 ausgeben, ne? Der wird hier ein A1 ausgeben und der sucht von den Zweien den oberen aus, also kommt hier ein A0 raus. Okay, wenn wir das ändern in eine 1, dann schalten vorne beide um, also kommt hier die B0 und hier ein B1 und hier ein B0. Also kann man die Tabelle aufmalen. Das S, wenn das 0, 0 ist, dann kommt A0 raus, bei 0, 1 kommt B0 raus. Wenn wir jetzt hier eine 1 und vorne die 0, oder na, sagen wir 1 mal da. 1, 1 heißt, vorne ändert sich nichts, hinten sucht das jetzt allerdings den unteren aus und das ist dann das B1. Also wenn das S 1, 1 ist, dann kommt ein B1. Na, dann kann man noch schnell überlegen, bei 1, 0 käme dann die A1 raus. Ja, also könnte man jetzt mit 2 Bits zwischen 4 verschiedenen Eingängen umschalten. Hast du ja vorhin einen anderen Vorschlag gemacht, man könnte doch auch mit 4 Bits zwischen 4 umschalten. Ja. Wie würde man das bauen?
Ja, man nimmt die Kaskadenstruktur von Multiplexern haben, sondern man nimmt halt jede Menge Und-Gatter nebeneinander.
Jawohl.
Und dann dahinter nur noch eine Mutter mit mehreren Eingängen.
Das ist jetzt mein, was weiß ich, A, B, C, D. Und jetzt haben wir hier immer noch für die Und-Gatter jeweils einen zweiten Eingang. Und das wäre jetzt sozusagen das Select A, Select B, Select C, Select D. So, was ist die schönere Variante? Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt haben wir zwei Varianten. Und als Informatiker, und das ist jetzt sozusagen das Ziel hier, muss man sich jetzt überlegen, naja, die Strukturen, man kann mit beiden das erzeugen, was man wollen, aber die sind ja jetzt nicht gleich. Welchen Vorteil hat jetzt welche? Oder umgekehrt, welchen Nachteil hat welche? Ja.
Eigentlich direkt in den Multiplexer von der Kaskadenversion verwendet werden kann. Das heißt, wenn wir die zweite Variante machen würden, dann bräuchten wir dafür noch mehr.
Ich hatte euch vorhin gesagt, wir haben das sind alles 32-Bit-Instruktionen und die oberen 6-Bit sind die Instruktionen, die eigentliche. ob er jetzt addieren, subtrahieren, springen und so weiter soll. Dann hast du richtig erkannt, naja, ein paar Bits davon, in unserem Fall nämlich 4 Bits davon, die geben an die Operation. Die sind natürlich so kodiert und nicht so. Ich behaupte trotzdem, die rechte Version hat auch was. Ja.
Wir gehen durch weniger Gatter durch, von der Laufzeit her. Und, aber die Frage, die sich mir persönlich stellt, ist, wie steht es eigentlich überhaupt mit mehrstelligen Gattern?
Das waren jetzt gleich 5 Fragen auf einmal. Moment. Also das Erste für die anderen, schon mal hast du richtig erkannt. Hier drin, haben wir ja hier oben das Schaltbild, sind 3 Gatter. Und jedes Signal muss in diesem Fall durch 2 durch. Wenn er hier durch 2 durch muss, da nochmal durch 2, dauert es von hier bis hier 4 Gatterlaufzeiten. Und jedes Gatter, je nachdem welche Technologie ich habe, braucht immer eine bestimmte Zeit, bis das Ergebnis feststeht. Hier sind es 4. Wenn ich mit gleicher Technologie das aufbaue, muss ich nur durch 2 durch. Das heißt, dieser Multiplexer ist ein Faktor 2 schneller. Ja.
Soweit ich weiß, werden aber auch größere Gatter etwas langsamer. Also schalten nicht mehr ganz so schnell wie. Also ein Gatter mit 4 Eingängen schaltet nicht mehr so schnell wie ein Gatter mit 2 Eingängen.
Das war jetzt die zweite Frage.
Sie lassen sich auch nicht unbedingt groß bauen. Also ich glaube, bei 4 ist spätestens Schluss.
Das kommt jetzt ein bisschen auf die Technologie drauf an. Da fragen wir die E-Techniker. Uns interessiert es mal nicht weiter, außer dass man das im Hinterkopf behalten sollte. Das geht nicht beliebig weit. Die Grenze ist unterschiedlich, je nach CMOS, Gallium, Arsenid, weiß was ich, wie sie alle heißen, die ganzen Technologien. Bei manchen ist schon bei 2-3 Schluss, bei manchen, da geht das noch bis 8 oder so. Aber irgendwo ist Ende und so wie du schon sagst, umso größer, desto langsamer. Also könnte man sagen, das Ding ist nicht doppelt so schnell, sondern das Ding ist 1,8 mal so schnell oder irgend sowas. Ja.
Ja, oder man kaskadiert eben nur die Veroderung. Dann spart man sich nämlich die verdoppelten Multigatter. Also die Laufzeiten von dem Kaskaden-Multiplexer.
Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Also man könnte natürlich auch hier. Man könnte das und natürlich das oder jetzt natürlich wieder aufteilen in 2 Oders, die wieder in ein drittes reingehen. Dann haben wir wieder zweifach und zweifach oder. Und dann sieht man, ist die Variante hier, da brauchen sie 4 Laufzeiten, hier 3. Also ist das Ding ja, Faktor 4/3 schneller. Mit gleichen Bauteilen sozusagen. Allerdings ist ein 4-fach oder meistens schneller als ein so kaskadiertes oder. E-Techniker, die machen das schon. Was wir im Hinterkopf behalten, ist nur, das geht nicht beliebig groß, beziehungsweise umso größer, desto langsamer. Dann passt die Sache schon. Jo, okay, also das können wir, machen wir so, oder wir schreiben einfach ein 4-fach oder hin und die E-Techniker können sich das ja dann umbauen, wenn sie wollen, in was anderes. Das war die zweite Frage und jetzt kam noch die dritte Frage auf. Eigentlich haben wir das doch in unseren Instruktionen so kodiert. Und nicht so ein, ja, wie das so schön heißt, one hot. One hot heißt, es ist genau eine 1 und der Rest ist 0. Jetzt müsste man ja sozusagen erst einmal aus dieser Kodierung die Kodierung machen. Vielleicht wäre das ja noch schneller. Ne? Also wenn wir das mit einem Gatter hinkriegen, sind wir ja noch besser als da. Kriegen wir das hin? Naja, prinzipiell schon. Man könnte hier vor jeweils wieder ein und. Und hier könnte man sagen, beide Select-Eingänge nicht 1. Hier könnte man einen davor bauen und könnte sagen, ja, der 1, das Nuller Select muss 1 sein, das 1er Select nicht. Bei dem der nicht, aber der. Und bei dem bauen wir noch ein und davor, da müssen beide Select-Eingänge auf 1 sein. Jetzt hätten wir auch hier wieder, die könnten wir jetzt alle miteinander verbinden. Das mache ich mal nicht, sonst sieht man nichts mehr. Dann könnten wir uns die Select-Eingänge sozusagen erstmal berechnen, dann in diese One-Hot-Schaltung rein und mit der dann weiterrechnen. Welche ist jetzt besser? Jetzt kann man es nicht mehr so leicht entscheiden. Ne? Jetzt sieht man, also hier waren es 4 Gatterdurchläufe, hier ist es 1, 2, 3,5 oder so, ne? Weil das Gatter ja größer ist, da dauert es ein bisschen länger. Da könnte es sich noch lohnen in diesem Falle. Diese Schaltung werden wir noch nächstes Mal sehen. Die kann man natürlich noch mehr kaskadieren. Also gleiche Prinzip, was wir gerade eben gehabt haben. Hier hatten wir aus einem Zweifach-Multiplexer einen Vierfach-Multiplexer gebaut. Man kann genauso gut aus dem Vierfach-Multiplexer, wenn man dann noch einen drunter setzt, einen Achtfach-Multiplexer bauen. Unten 16, 32, kein Problem. Das kann man im Prinzip natürlich hier auch tun. Nur werden da die Uns am Eingang, die werden immer komplexer. Ne? Am Anfang, jetzt in diesem Beispiel waren es nur 2 Eingänge. Wenn wir das mit 8 Inputs machen wollen, dann sind es 3. Mit 16, dann werden es, ne? Also die Inputs hier werden immer größer. Und das Oder hier hinten, das wird schon so groß, das geht irgendwann nicht mehr. Ne? Also hier mit 8 Oder-Eingängen, das wird schon schwierig. Da müsste man es dann wieder aufsplitten in 2 Vierfach-Oder mit noch einem Oder dahinter oder so. Jo, nichtsdestotrotz, diese Schaltung hat einen großen Vorteil. Das ist ja ein bisschen schwierig zu erklären. Ein Hinweis gebe ich euch nur. Die Dateneingänge, die hier kommen, die sind ziemlich schnell durch. Die Selects brauchen ein klein bisschen länger. Und umso größer die Schaltung wird, haben wir gesagt, desto größer werden hier die Eingangs- und Rechner. Aber die Dateneingänge, die sind trotz allem immer noch recht schnell durch. Wenn wir uns das angucken nachher bei einer Pipeline, bei der Pipeline soll natürlich der Datenfluss, ne? Das, was wir rechnen, beispielsweise hier oben, wenn wir hier zusammenaddieren, das dauert relativ lang. Die Operation, die haben wir sofort. Das heißt, dass die Operation erstmal hier so langsam durchklappern muss, spielt keine Rolle, weil die Operanden müssen ja auch erstmal durch das Plus durch. Und dann, naja, wenn man es richtig hinkriegt, dann kommen sie ungefähr gleichzeitig und der Rest ist dann einfach. Da hilft es mir nichts, dass jetzt das Select sofort anliegt. Das, ja, solange die Daten nicht da sind, bringt es mir nichts. Und wenn die Daten später kommen, die müssen dann noch durch alle Gatter durch und das dauert dann halt eine Weile. Also, wie ihr seht, es gibt verschiedene Schaltungsvarianten, das werden wir auch später noch sehen bei vielen anderen Bereichen. Und da sind immer manche dafür gut, manche dafür gut. War insofern schön, dass ihr mir beide Varianten gleich als Beispiel genannt habt. Haben wir gleich gesehen, da über solche Gedanken, über solche Sachen, da müssen wir uns demnächst immer Gedanken machen. Jo. Und jetzt seht ihr auch ein Problem, was ich immer habe. Ich überziehe immer. Ihr müsst mich bremsen. Jo, gibt es noch Fragen? Die mich kennen, die wissen schon, dass die meisten Stunden immer ein paar Minuten länger dauern. Jo, okay. Wenn keine Fragen sind, dann doch. Ja, wir machen gleich richtig Donnerstag, was war das jetzt? 14 Uhr. Okay, dann sage ich Dankeschön, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder.